Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid und einschaltet bei uns, Peter und mir.
Genau, zu einer neuen Episode von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Und wir haben uns natürlich wieder eine Hörermail von euch ausgegraben. Es sind sogar diesmal zwei, ne, Hörermails von zwei Ärzten. Und die erste, die schnapp ich hier mal direkt, das ist eine Mail von dem Matthias. Vielen Dank für die letzte Sendung zur Rechtsmedizin. Oh, das war jetzt schon die vorletzte Sendung. Da hatten genau Sebastian Kunz, den Rechtsmediziner, hatten wir da. Und Matthias schreibt, ich selbst bin Arzt im Krankenhaus. Auf den Hauptgrund für unklare Todesursachen bei der Leichenschau sind sie nicht eingegangen. Oh, wir kriegen direkt ein bisschen Lack. Das ist der Sturz, der zur Einweisung in das Krankenhaus führte und Maßnahmen und Komplikationen nach sich zog und schlussendlich der Patient verstarb. Die Ursache des Sturzes ist aber oft unklar, sodass die Todesursache dann auch unklar bleibt. Fakt ist, schreibt Matthias, dass der Patient nicht verstorben wäre, wenn er nicht gestürzt wäre. In den Fällen stellt die Kripo meist direkt nach Begutachtung eine Anzeige und der Leichnam wird freigegeben. Nur selten wird weiter ermittelt. Das haben wir erwähnt? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Nee, das haben wir gerade nicht erwähnt, ne? Dass oftmals dem Tod ein Sturzereignis vorausgegangen ist. Also das war jetzt nicht Gegenstand der damaligen Episode. Aber es ist gut, dass Matthias darauf hinweist. Und ich denke auch, dass die Dunkelziffer, oder man sagt eher im Juristischen, das Dunkelfeld in diesem Bereich sehr, sehr groß ist. Dass sehr, sehr viele Todesfälle nicht erkannt werden, als auf einem ärztlichen Fehler beruhen. Da gehen die Zahlen weit auseinander. Was da im Endeffekt richtig ist an Zahlenwerk, das weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, es bleibt doch Erhebliches unentdeckt.
Matthias, vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Wir haben noch eine Hörermail bekommen, und zwar vom Sven. Er ist niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin und Notarzt und, ganz wichtig, er ist begeisterter Anhänger unseres Podcasts. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und Sven schreibt uns zu folgendem Thema: zu viele und vielleicht überflüssige Untersuchungen. Er schreibt, entgegen eurer Einschätzung und Aussage ist es nicht so, dass gelegentlich mal eine Untersuchung zu viel gemacht wird, sondern dass ein Großteil der durchgeführten MRT und CT gegen alle Leitlinien durchgeführt werden. Und wenn überhaupt keine Indikation vorliegt, aber ein finanzieller Anreiz, darüber haben wir auch schon mal gesprochen bei den Krankenhäusern, aufgrund der noch übermäßigen Bezahlung dieser Leistung und der Absicheritis, wie wir es damals genannt haben, aus Angst vor juristischen Folgen. Er schreibt auch noch, bestes Beispiel, um meine Aussagen zu untermauern, sind die bekannten Zahlen im Vergleich der Arzt-Patienten-Kontakte zwischen den nordeuropäischen Ländern und Deutschland. In den nordischen Ländern werden die Patienten im Durchschnitt 6 bis 7 Mal im Jahr bei einem Arzt gesehen. Deutschland 20 Mal. Und gerade Bildgebung und invasive Diagnostik wird deutlich seltener durchgeführt als in Deutschland. Trotzdem lebt die Bevölkerung dieser Länder inzwischen signifikant länger als der Deutsche. Er schreibt, vielleicht wäre es tatsächlich eine Möglichkeit, der Verzerrung ein wenig entgegenzuwirken, wenn auch gelegentlich Fälle bei euch vorgestellt würden, in denen Patienten der Ansicht waren, falsch behandelt worden zu sein. Vielleicht das auf den ersten Blick auch wirklich so scheint, sich dann aber herausstellt, dass eben kein schuldhaftes Verfehlen auf der Behandlerseite vorlag.
Also Sven will ja sagen, dass der Eindruck entstehen kann, dass sämtliche Behandlungen, die Ärzte vornehmen, falsch sind. Das ist natürlich nicht richtig. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass es viel, viel mehr ein riesiges, krasses Missverhältnis gibt von ordnungsgemäß durchgeführten Behandlungen und fehlerhaften. Also die ordnungsgemäßen, guten, wirklich fachlich und sachlich hervorragenden Behandlungen überwiegen weitaus mehr. Und es ist auch nicht selten so, dass Mandanten an uns herantreten mit einem Behandlungsfehlervorwurf, der sich dann nachher nicht als gegeben herausstellt. Also da, denke ich, haben wir schon immer wieder darauf hingewiesen, dass man das nicht außer Acht lassen darf und ich gerade als Patientenanwalt nicht bei mir selbst den Eindruck manifestieren lassen sollte, dass Ärzte alles falsch machen. Also die Scheuklappen nehme ich dann schon ab und sehe, wie viele Behandlungen es insgesamt gibt und dass die allermeisten, die weitaus größte Zahl, ohne jegliche Beanstandung durchgeführt werden. Aber es gibt auch die Fälle, über die wir hier auch berichten, wo Fehler gemacht werden. Und die darf man auch nicht wegdiskutieren. Und wenn er sagt, dass zu viele CT- und MRT-Aufnahmen, auch gerade aus wirtschaftlichen Gründen, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, durchgeführt werden. Und auch, um sich juristisch abzusichern, dann wäre es natürlich schön, wenn die juristische Absicherung nicht leitend wäre für Ärzte. Aber das ganz auszublenden ist, glaube ich, und wenn ich mich jetzt einmal in die Lage der Ärzte versetze, äußerst schwierig. Mhm. Und wir haben aber auch die Fälle, in denen diese Maßnahmen gerade nicht durchgeführt worden sind und hätten durchgeführt werden müssen. Natürlich wünschenswert wäre, wenn es wirklich nur in den Fällen gemacht wird, wo es auch erforderlich ist. Aber oftmals weiß man es erst im Nachhinein. Und ich sage, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wenn man den Gesundheitsschaden sich anschaut.
Würdest du denn sagen, dass es eher der Großteil ist, dass da viele Untersuchungen gemacht wurden, aber dann lag der Fehler halt woanders? Oder hast du auch wirklich so im Vergleich viele Fälle, wo hinterher rausgekommen ist, da ist die ein oder andere Untersuchung unterlassen worden?
Ja, bei mir sammeln sich natürlich eher die Fälle, wo etwas unterlassen worden ist, wo zu wenig gemacht worden ist. Aber das ist nicht der Maßstab, ne? Also ich will ihm da nicht widersprechen, dass bei uns es zu viele Arzt-Patienten-Kontakte gibt oder zumindest im Vergleich mit anderen Ländern. Er hat jetzt die nordeuropäischen Länder zitiert. Das, denke ich, wird so sein. Aber mein Bild ist ja einfach ein anderes, weil bei mir sind die Patientinnen und Patienten, bei denen im Regelfall etwas unterlassen worden ist und nicht zu viel gemacht worden. Also darum bin ich da nicht die Benchmark in dem Bereich. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Der wirtschaftliche Druck ist ja auch, wir hatten schon mal drüber gesprochen bei Hüft-Tabs.
Ja.
Der wirtschaftliche Druck ist sehr, sehr hoch und man muss entsprechend Gelder vereinnahmen, um den Laden am Laufen zu halten. Wir haben ja auch darüber gesprochen, über die Krankenhausinsolvenzen, die zugenommen haben. Es liegen auch Fehler im System, die es abzustellen gilt.
Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall. Peter, bist du bereit? Seid ihr bereit? Du kannst antworten.
Okay. Ich bin startklar und wir sprechen heute über Charlotte.
Ganz genau. Charlotte ist schon ein wenig älter. Sie ist 70 Jahre alt, als sie sich zu einer Herzoperation entschließt. Die Diagnose steht fest: koronare Mehrgefäßerkrankung. Drei Herzkranzgefäße sind verengt. Das ist gefährlich. Es ist auch potenziell lebensbedrohlich. Charlotte weiß das. Sie ist jetzt keine Frau, die Risiken unterschätzt. Und in den vergangenen Jahren hat sie sich auch regelmäßig kardiologisch und gefäßmedizinisch behandeln lassen. Besonders das linke Bein macht ihr immer wieder zu schaffen. Wiederkehrende Schmerzen beim Gehen, mehrere Eingriffe wegen verengter Arterien liegen hinter ihr, zuletzt eine Katheterbehandlung. Dennoch bleibt sie aktiv, kämpft sich so durch den Alltag, so gut es eben geht. Die Diagnose lautet schließlich periphere arterielle Verschlusskrankheit im Stadium 2a. Auch das kein Notfall, aber es ist auch kein Spaziergang. Und dann verschlechtert sich auch ihre Herzsituation. Die Beschwerden nehmen zu, Charlotte ist schneller erschöpft und eine Untersuchung ergibt, die linke vordere Herzwandarterie ist stark verengt. Zwei weitere Gefäße ebenfalls. Und die Empfehlung der Ärzte ist an dieser Stelle eindeutig, eine Bypass-Operation muss durchgeführt werden. Die linke Brustwandarterie soll dabei umgeleitet werden und zusätzlich plant man einen Venenbypass zur rechten Herzarterie. Ein Routineeingriff, wie man Charlotte erklärt, alles wird gut, heißt es, und sie unterschreibt den Aufklärungsbogen, obwohl dieser unvollständig ist. Der Name des aufklärenden Arztes fehlt, medizinische Vorerkrankungen sind nicht eingetragen und das Datum des geplanten Eingriffs ist falsch notiert. Also wir werden noch sehen, inwieweit das alles noch für unseren Fall hier heute relevant werden kann. Am 26. Februar 2020 wird Charlotte operiert. Um 11.42 Uhr beginnt diese Operation. Das Herz schlägt weiter, die Ärzte verzichten auf die Herz-Lungen-Maschine. Stattdessen verwenden sie einen sogenannten Oktopus-Stabilisator, um das bewegte Herz während des Eingriffs ruhig zu halten. Die Brustwandarterie wird als Bypass verwendet. Dazu entnehmen die Chirurgen ein Stück Vene aus dem linken Bein. Alles verläuft planmäßig, auch der zweite Bypass sitzt. Direkt nach der Operation wird ihr an diesem Bein ein Wickelverband angelegt. Nach gut 3 Stunden wird Charlotte dann auf die Intensivstation verlegt. Noch intubiert, aber stabil. Die Sauerstoffzufuhr kann schnell reduziert werden und die Nacht scheint ruhig zu verlaufen. Aber gegen 4 Uhr morgens Nur wenige Stunden nach dem Eingriff klagt Charlotte plötzlich über starke Schmerzen im linken Unterschenkel. Das Bein ist geschwollen, überwärmt, sie empfindet es als prall. Eine Pflegekraft wird aufmerksam, informiert den diensthabenden Arzt. Dann folgt eine Druckmessung und der Compartmentdruck ist viel zu hoch. Der Verdacht lautet jetzt, Peter, akutes Compartment-Syndrom. Haben wir schon mal gehört in einem oder auch mehrere unserer Fälle.
Genau, das haben wir schon häufiger gehört. Darum noch mal kurz zur Erklärung. Also das Compartment-Syndrom, das, ja, man kann sagen, ist ein medizinischer Zustand, der dann auftritt, wenn der Druck innerhalb eines geschlossenen Gewebebereichs ansteigt. Und das kann nämlich zu einer verminderten Durchblutung führen und damit in der Folge auch zu einer Schädigung der Muskeln und Nerven. Symptome sind, und das ist ganz wichtig, so kann man es selber auch ganz gut erkennen, extrem starke Schmerzen. Also nicht gewöhnliche Schmerzen, sondern wirklich auf der Skala von 1 bis 10, die immer gerne abgefragt wird, sicherlich in Richtung 8, 9, 10 gehend. Hinzu kommen Schwellungen, ein Spannungsgefühl im betroffenen Bereich und überhaupt so eine eingeschränkte Beweglichkeit. Und wenn das Compartment-Syndrom nicht rechtzeitig behandelt wird, kann es zu bleibenden, dauerhaften Schäden kommen. Es kann auch so weit gehen, dass es lebensbedrohlich wird, weil es werden bei dieser Zerstörung von Muskelgewebe Stoffe freigesetzt, die Organe schädigen können. Also beispielsweise die Niere, die da immer im Fokus steht. Und da kann es zu einem Nierenversagen kommen. Also es handelt sich um eine chirurgische Notfallsituation. Das heißt, es ist keine Zeit zu verlieren, da ist umgehend dann zu handeln.
Und in genau diesem bedrohlichen Zustand befindet sich Charlotte jetzt, akutes Compartment-Syndrom. Und um 5.45 Uhr liegt sie dann auch erneut im Operationssaal. Diesmal, ja, natürlich, nicht wegen des Herzens, sondern eben wegen des linken Unterschenkels. Die Faszien, du hast gerade davon gesprochen, Peter, werden längs aufgeschnitten. Die Chirurgen finden eine massive Schwellung in allen vier Kompartimenten. Die Muskulatur quillt schon heraus und auf elektrische Reize reagiert sie kaum noch. Die Hoffnung liegt jetzt allein darauf, dass ein Teil der Muskulatur überlebt. Das Bein bleibt bei Charlotte zunächst offen, es wird abgedeckt mit künstlicher Haut. In den folgenden Tagen wird klar, das Compartment-Syndrom hat bleibende Schäden hinterlassen. Charlotte muss 2 weitere Male operiert werden. Zunächst zur Entfernung von abgestorbenem Gewebe und dann folgt noch eine großflächige Muskelresektion. Und fast die gesamte Wadenmuskulatur ist betroffen. Ihre Fußstellung verändert sich, der linke Fuß fällt nach unten, ein Spitzfuß entsteht. Die Nerven, insbesondere der Nervus peroneus und der Nervus tibialis, sind geschädigt. Also Charlotte kann das Bein nur noch eingeschränkt bewegen. Und das Gehen ist sehr schmerzhaft für sie. Die Koordination ist ebenfalls gestört. Etwa einen Monat nach der Herz-OP wird Charlotte in eine Reha-Klinik verlegt. Sie kämpft sich da ganz wacker durch die Therapien, aber es geht wirklich nur sehr langsam voran. Der linke Unterschenkel ist immer noch geschwollen, die Haut ist sehr sensibel und der Fuß unbeweglich. Eine Orthese ist vorgesehen, wird aber nicht rechtzeitig geliefert. Stattdessen bleibt sie auf einen Rollator angewiesen und natürlich auch auf Hilfe. Am 22. April wird Charlotte dann nach Hause entlassen. Der Alltag ist für sie eine Herausforderung. Also sie kann kaum noch Treppen steigen, das Gehen ist beschwerlich, der Haushalt, das Einkaufen, selbst die Körperpflege, also vieles gelingt ihr wirklich nur noch mit Unterstützung. Seit Mai 2020 ist bei Charlotte ein Pflegegrad anerkannt. Sie wird zwar später herabgestuft, aber die körperlichen Einschränkungen bleiben. In den folgenden Monaten unterzieht sich Charlotte dann mehreren weiteren Eingriffen am linken Fuß. Sie versucht alles, um Mobilität irgendwie zurückzugewinnen, aber die Schäden am Unterschenkel und an den Nerven sind dauerhaft. Die Muskulatur ist stark geschwächt, das Gangbild bleibt unsicher, das Bein einfach instabil und Schmerzen begleiten sie täglich. Die Operation, die ihr das Leben retten sollte, da hat sie wirklich gezeichnet. Also was bleibt, sind Narben, sichtbare und auch unsichtbare. Und eben viele offene Fragen, wie bei uns jetzt auch. Charlotte lebt also heute mit einem schweren Bein und mit dem Gefühl, dass man ihr mehr genommen hat als ein Stück Vene. Der Eingriff hat ihr zwar das Herz gerettet, aber eben auch einen Teil ihrer Selbstständigkeit genommen. Peter, wie ist dieser Fall verlaufen, nachdem Charlotte dann ja offensichtlich bei euch war?
Der medizinische Dienst hat ein Gutachten erstellt, das einige Fehler in concreto dann auch benannt hat. Wir gehen später darauf ein, welche Fehler das waren. Wir sind mit diesem Gutachten an die Gegenseite herangetreten, sprich an den Versicherer des Krankenhauses. Und der hat sich's wieder relativ leicht gemacht und mitgeteilt, sie seien anderer Auffassung und wären nicht bereit, in eine Regulierung einzutreten, würden aber vorschlagen, dass ein Schlichtungsverfahren vor der Ärztekammer durchgeführt wird. Wir haben uns da im Endeffekt darauf eingelassen, dass das gemacht wird, obwohl wir ein positives Gutachten hatten, weil es ist so, dass oftmals das Gutachten des medizinischen Dienstes nicht unbedingt taugt, um in ein richtiges Verfahren einzutreten, weil es nicht mehr das Gewicht hat, wie noch früher bei den entsprechenden Arzthaftungskammern der Landgerichte. Und wir hatten hier keinen Rechtsschutzversicherer im Rücken und also auch ein eigenes Kostenrisiko, weil sie auch keine Prozesskostenhilfe bekommen würde. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch außergerichtlich, darum sage ich würde. Und darum muss man dann schon mehr überlegen, ob man vielleicht sich nicht doch mal auf dieses Schlichtungsverfahren einlässt. Das haben wir dann in dem Fall einmal getan. Ja, leider hat Charlotte den Ausgang dieses Verfahrens nicht mehr erlebt. Sie ist verstorben während der Begutachtung, aber nicht aus diesem Grunde, den wir jetzt hier zum Gegenstand hatten, sondern aus einem anderen. Das war also losgelöst von dem Fall, ist der Tod dann eingetreten. Aber der Ehemann als Alleinerbe hat das Verfahren dann wieder aufgenommen und dann auch fortgeführt. Und es wurde dann auch nachher das Gutachten erstellt. Vielleicht in dem Kontext mal einen Hinweis, auf den wir so noch nicht eingegangen sind. Man muss das Erbe annehmen. Also Ehemann ist durch Testament als Alleinerbe bestimmt worden. Er wäre auch gesetzlicher Alleinerbe, weil es keine Kinder gegeben hat. Und dann muss man das Erbe aber annehmen. Jetzt stellt sich mitunter die Problematik, dass nichts da ist, was ererbt werden könnte. Im Gegenteil, es sind sogar Schulden vorhanden beim Erblasser. Dann schlägt man im Regelfall das Erbe aus. Da hat man 6 Wochen Zeit ab Kenntnis vom Tode. Dann kann man aber diese Arzthaftungsverfahren nicht weiter fortführen, zumindest nicht die, die eine Erbenstellung voraussetzen, weil man ja ausgeschlagen hat. Also haben wir häufiger, es kommen welche nach dem Tod und sagen so, ich möchte das weitermachen. Dann frage ich, ja, haben Sie das Erbe denn angenommen? Nee, wir haben das ausgeschlagen. Dann kann man das nicht entsprechend weiter fortführen. Man hat zwar dann noch andere Ansprüche, zum Beispiel, da haben wir drüber gesprochen, das Hinterbliebenengeld kann man auch geltend machen, ohne dass man Erbe geworden ist. Aber viele Ansprüche setzen voraus, dass man Erbe geworden ist.
Also nur, dass ich jetzt richtig verstehe, Peter. Beim Erbe geht es ja um alles, ob da jetzt noch Geld auf dem Konto ist oder ein Haus und genau, so weiter. Und das ist wirklich gekoppelt mit so einer Verhandlung, so einem Verfahren, was schon gestartet ist. Das gehört dann wirklich zu dem Gesamtbild Erbe dazu. Und wenn man das ausschlägt, dann fällt auch dieses ganze juristische wie ein Kartenhaus zusammen. Auch dann ist auch das vorbei. Das kann man nicht getrennt voneinander. Erbe ist Erbe und dann immer da der Gesamtkomplex.
Genau. Man erbt alle Rechte und Pflichten auch. Das ist der Grundsatz. Und Pflichten, wenn der Erblasser überschuldet war, hat einen Kredit bei der Bank noch zu bedienen von 200.000 Euro und sonst sind nur 10.000 Euro da, dann schlägt man besser das Erbe aus und kann aber dann im Haftungsprozess den Prozess nicht weiter fortführen. Ach, guck. Man kann Ansprüche als Hinterbliebener, wie gesagt, geltend machen. Da muss man nicht für Erbe sein. Aber alles andere ist dann einem verwehrt. Und diese Problematik haben wir gar nicht so selten. Und darum muss man immer schauen, wie da der Stand der Dinge ist. Und dann erleben so manche eine böse Überraschung, weil sie das nicht wussten und dachten, oh, ich kann das ja weitermachen. Mhm. Vielleicht kriege ich dann irgendwann mal Geld daraus aus dem Verfahren als Erbe. Nee, geht nicht, wenn du vorher das Erbe ausgeschlagen hast. Dann kannst du das nicht weiter fortführen.
Und das ist wichtig zu wissen. Also das wusste ich nicht, dass sowas dann wirklich komplett zusammenhängt. Aber der Mann von Charlotte hat das Erbe angenommen und ihr seid dann auch weiter vorgegangen.
Genau, die Ehefrau war nicht überschuldet, das Erbe war nicht auszuschlagen. Darum konnte das alles weiter so seinen Gang nehmen. Und es wurde auch das Schlichtungsstellenverfahren abgeschlossen und da haben dann beide Gutachter, also beide Gutachter heißt einmal der des medizinischen Dienstes und auch der von der Schlichtungsstelle Beauftragte, übereinstimmend festgestellt, dass die Bypass-Operation indiziert gewesen ist. Also da war nichts dran zu rütteln. Was jetzt die zusätzliche Versorgung der rechten Herzkranzarterie anbelangt, du hast es angedeutet oder geschildert, da äußern sich die beiden Gutachter hingegen widersprüchlich. Also der eine meinte, das war gerechtfertigt und der andere sagte, nö, das war nicht indiziert, das hätte man nicht machen dürfen. Mhm. Tja, wer hat jetzt recht? Können wir nicht beurteilen als medizinische Laien in dem Verfahrensstadium? Mussten wir aber auch nicht weiter dieser Problematik nachgehen, weil beide Gutachter in einem anderen Momentum einen Fehler gesehen haben. Nämlich, sie haben gesagt, es lag ja bei Charlotte eine schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit vor. Und Hauptgrund für das Auftreten war die zu lange Kompressionsbehandlung des Unterschenkels. Also es wurde ein Wickelverband ja angelegt über 14 Stunden. Und diese 14 Stunden, das war einfach zu lang, sagen beide Gutachter. Und dadurch haben sich die ganzen weiteren Probleme und gesundheitlichen Folgeschäden bei Charlotte ergeben. Und dem hat sich dann auch die Schlichtungsstelle angeschlossen, die dann sagt, wir sehen insoweit Schadensersatzansprüche für alle durch das Compartment-Syndrom erlittenen Folgeschäden als gegeben an. Hier insbesondere die mehrfach erforderlichen operativen Eingriffe am Unterschenkel, die Gehbehinderung durch Lähmung des Nervus peroneus, als auch des Nervus tibialis links, den Verlust der Unterschenkelmuskulatur durch Nekrose und auch die aus diesen Schädigungen entstandene Spitzfußstellung. Also alle diese gesundheitlichen Folgen, sagt die Schlichtungsstelle, sind darauf zurückzuführen, dass dieser Fehler gemacht worden ist.
Ich habe eine kurze Frage, Peter. Wir hatten an einer Stelle ja vorne schon mal gehört, dass bei diesem Aufklärungsbogen, den Charlotte in der Klinik unterschrieben hat, dass es da wohl einige Fehler gab. Also der Name des aufklärenden Arztes war da nicht notiert. Man hat die medizinischen Vorerkrankungen von ihr nicht eingetragen und das Datum des geplanten Eingriffs war falsch notiert. Waren diese drei Punkte für den Fall noch in irgendeiner Weise relevant?
Also in den Verfahren vor der Gutachterkommission oder Schlichtungsstelle spielt die Aufklärung nur eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle, weil es kann ja keine Beweiserhebung stattfinden. Also der Arzt kann nicht vernommen werden zur Aufklärung. Darum bleibt das immer außen vor. Das muss man immer als Patientenanwalt berücksichtigen, dass man da keine klaren Erkenntnisse bekommt. Also das war jetzt in dem Fall aber auch nicht maßgeblich, weil wir einen Fehler hatten, der auch kausal zu gesundheitlichen Schäden geführt hat. Wir mussten also auf diese Problematik nicht weiter eingehen. Es wäre aber so wahrscheinlich gekommen in einem Prozess, dass der Arzt, die Ärztin, die das Aufklärungsgespräch durchgeführt hat, vernommen worden wäre und dann wären so diese fehlenden Angaben geklärt worden. Also der Name ist, dass der gefehlt hat, das ist nicht so entscheidend, das kann nachgeholt werden, auch das Datum, weil wir wissen ja, entscheidend ist immer die mündliche Aufklärung und das Aufklärungsformular ist immer nur ein Indiz für die durchgeführte Aufklärung. Wenn das so zwei, drei Fehler enthält, ist das im Regelfall nicht schädlich.
Also jetzt gucken wir nochmal, wo wir bei Charlotte stehen. Die beiden Gutachter sind sich also einig, dass das lange Belassen des Wickelverbandes über 14 Stunden der Grund dafür war, dass sie das Compartment-Syndrom überhaupt bekommen hat. Wie ging es denn jetzt damit weiter?
Im Fall von Charlotte mussten wir nicht klagen. Sie war ja zwischenzeitlich, wie gesagt, verstorben. Und ihr Ehemann hat sich dann auf einen Vergleich eingelassen, der sich auf 115.000 Euro belaufen hat. Also Schadensersatzzahlung in Höhe von 115.000 Euro. Das wäre sicherlich noch höher gewesen, wenn Charlotte noch leben würde. Aber durch den Tod, haben wir ja gelernt, verringert sich alles, reduziert sich der Umfang der Schadensersatzansprüche. Und wir haben uns auf diesen Betrag verständigt und der Ehemann wollte dann auch nicht ins gerichtliche Verfahren und wollte dem Ganzen auch abschließen. Er hatte, was auch verständlich ist, wirklich genug mit der Trauerarbeit noch zu tun und war froh, dass es zumindest diesen Betrag gegeben hat.
Ein zu lange angelegter Verband hat zu dieser Entwicklung bei Charlotte geführt. Und das war unser Fall für heute, für euch. Ihr wisst, immer eine Woche exklusiv zuerst auf RTL Plus kostenfrei. Und dann wandert unser Podcast-Fall auf alle anderen Plattformen, wo ihr uns auch gerne hört. Peter, es war mir ein Vergnügen, eine Ehre zugleich und ich freue mich auf nächste Woche.
Das tue ich auch und bis dahin sagen wir beide
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.